Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf julmediatv.de. Wir sind mittendrin in der dritten Engelsbotschaft. So ungefähr das Wichtigste, was man überhaupt studieren kann in der heutigen Zeit. Und wir haben einiges vor auch heute. Ja, ich freue mich, dass ihr mit uns gemeinsam im Wort Gottes forschen wollt. Und bevor wir das tun, möchten wir, wie es unsere Gewohnheit ist, gemeinsam niederknien, wo es möglich ist, um Gott einzuladen, bei uns zu sein. Lieber Vater, hab Dank, dass wir die Offenbarung haben, die uns in dieser besonderen Zeit, in der wir leben, solche wichtigen Hinweise gibt und Warnungen und Ratschläge. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir sie lesen, dass wir vor eigener Meinung verschont bleiben, sondern dass wir wirklich das erkennen, was du hineingelegt hast, dass wir die Prinzipien erkennen, nach denen du regierst und die du auch für unser Leben dir wünschst. Und wir möchten dich bitten, dass dieses Studium uns wirklich vorbereitet auf die vielen Winde, die in der Endzeit wehen, von links, rechts, oben, unten, dass wir standhaft stehen können bis ans Ende, dass wir ausharren können, dass wir sagen können, hier ist die Geduld der Heiligen. So möchten wir dich bitten, dass jetzt auch diese Verse und diese Worte, die wir studieren werden, uns jetzt deutlich werden. Und halte du alle Störende fern und schenke uns deinen Heiligen Geist zum Verstehen deiner Worte im Namen Jesu. Amen. Wir sind, wie gerade gesagt, in der dritten Engelsbotschaft, Offenbarung 14, Vers 9. Und wir haben bereits gesprochen über die Anbetung des Tieres. Offenbarung 14, Vers 9 sagt ja, und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet, das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt. Nun, letztes Mal haben wir gesprochen über das Tier, über die römische Kirche und haben insbesondere aus Hesekiel 28 und anderen Versen abgeleitet, dass dort eine menschliche Macht behauptet, Gott zu sein. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Und wir haben gesagt, dass es bestimmte Vorrechte gibt, die nur Gott hat. Nämlich zum Beispiel ist er allein der Schöpfer. Nicht wahr? Wir haben gesagt, Gott sagt, ich bin der Schöpfer und da ist keiner sonst. Ja, ich bin Gott und keiner sonst. Und Gott ist der Erlöser und er sagt, ich bin Gott und keiner sonst. Und dann haben wir festgestellt, Gott ist der Gesetzgeber. Und auch das macht er nur alleine. Ja, und Gott ist der, der das Heiligtum gegründet hat. Und er sagt, ich bin Gott und keiner sonst. Und er ist der, der die Zukunft kennt und Prophezeiung gibt. Und auch da sagt er, ich bin Gott und keiner sonst. Und wir haben festgestellt, dass die römische Kirche in all diesen fünf Punkten versucht, ihr Gegenstück zu bilden. Ja, und auch sich zu Gott zu erheben, indem sie dort Dinge, ja, ändert. Heute soll es um die Anbetung des Bildes gehen. Das heißt, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet. Um das zu verstehen, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurückgehen zu Offenbarung 13, denn Tier, Bild und Malzeichen ist ja direkt genommen aus Offenbarung 13. Lass uns mal ganz kurz, ohne alle Details zu nennen, zusammenfassen, was wir aus Offenbarung 13 wissen. Wir fangen mal in Vers 14 an, Offenbarung 13, Vers 14. Dort heißt es, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Frage Nummer 1. Wer ist es?
Das Tier.
Ihr habt schnell und kühn geantwortet. Die Frage ist nicht falsch, sie ist nur unpräzise. Wie viele Tiere gibt es denn in Offenbarung 13? Zwei Tiere. Und welches Tier ist hier das S? Das mit den zwei Hörnern. Das woher kommt? Aus der Erde. Und das wie ein Lamm aussieht, aber dann spricht wie ein Drache. Und dieses Tier steht für die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, wir haben es hier mit einer politischen Macht zu tun, von der es heißt, dass es die Erde verführen wird, oder die auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun gegeben sind, und dass es dann, es sagt denen, die auf der Erde wohnen, ein Bild zu machen von dem Tier. Und dann wird das Tier erklärt, von welchem Tier das Bild gemacht werden soll, nämlich von dem Tier, das die tödliche Wunde gehabt hat, vom Schwert und am Leben geblieben ist. Welches Tier ist das? Das erste oder zweite? Das erste aus dem Wasser, nicht wahr? Haben wir aus Offenbarung 13, Vers 3 und 4 und so weiter. Welches das Papsttum ist. Das heißt, die USA werden ein Abbild vom Vatikan machen. Ja, ich habe viel gehört über das Bild des Tieres und viele verschiedene Theorien, das ist die UNO und das ist das und jenes. Die Bibel ist sehr deutlich, die Die USA werden ein Abbild vom Vatikan machen. Ja, und ein Abbild vom Vatikan muss ungefähr so aussehen wie der Vatikan. Und damit ist nicht nur gemeint, dass in Washington das Weiße Haus so ähnlich aussieht wie der Petersdom. Das ist nur Nebensächlichkeit, sondern entscheidend ist, dass die Prinzipien des Vatikans repliziert werden in den USA. Was ist das Hauptprinzip des Vatikans? Was ist der Vatikan an sich? Seine Macht ist ein Staat, aber er ist ein besonderer Staat, nämlich er ist ein Stadtstaat, das ist nicht das Besondere, auch Monaco ist ein Stadtstaat. Ein Kirchenstaat, was wolltest du sagen? Ja, eine religiös-politische Macht. Ja. Während die anderen Nationen alle normale Nationen sind und die anderen Kirchen normale Kirchen sind und die alle meistens gar nicht in der Prophetie auftauchen, ist das ein besonderes Konstrukt, denn es ist Kirche und Staat in einer Sache. Ein Kirchenoberhaupt, der gleichzeitig Monarch ist und Monarch der Kirchenoberhaupt ist. Und diese Verbindung von Kirche und Staat soll verdoppelt werden, sie soll abgebildet werden in den USA. Das heißt nicht notwendigerweise, dass die USA katholisch werden, das sagt es gar nicht. Es heißt nur, dass dieselben Prinzipien, die dem Vatikan gelten, dann auch in den USA gelten, dass dort die Christen, die ja größtenteils Protestanten dort sind, mit dem Staat zusammengehen werden. Und schauen wir Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Wenn jemand bewirkt, dass jemand getötet wird, der nicht anbetet, was setzt das voraus? Stelle ich mir so komische Fragen. Er muss Macht haben, er muss Gesetz geben können. Ja? Das geht nur über Gesetz geben. Das heißt, wenn das Bild des Tieres eine religiöse Komponente in den USA ist, und es dann heißt, dass dieses Bild des Tieres zum Leben erweckt wird, sodass es reden kann und bewirken kann, bedeutet das, was hier steht, ist, die religiösen Kräfte in Amerika müssen Gesetze erlassen können. Ja? Es ist also nicht nur, dass Kirche und Staat sich ab und zu treffen und sich gegenseitig Geld spenden, sondern die kirchlichen Kräfte werden einen entscheidenden Einfluss auf die Gesetzgebung haben. Ansonsten ist das nicht durchsetzbar. Ja? Also wir haben eine staatliche Macht, die darauf hin drängt, dass die Kirche mehr Einfluss bekommt und die Kirche dann selbst auch Gesetze erlässt oder kirchliche Kräfte Gesetze erlassen. Und dann heißt es hier, genau, das haben wir schon gesagt, in Vers 15 haben wir schon gelesen, genau. Frage, wo in der Bibel finden wir eine vergleichsweise ähnliche Geschichte, wie sie hier in Offenbarung 13 angekündigt wird. Nebukadnezar, genau. Gehen wir ganz kurz mal dahin. Wir werden nicht lange uns aufhalten, weil ich möchte noch was anderes mit euch heute diesbezüglich studieren. Aber in Daniel 3, dass wir das kurz nochmal haben, da haben wir den König Nebukadnezar. Hat auch er ein Gesetz erlassen, ja oder nein? Hatte das Gesetz was mit Anbetung zu tun? Was gibt es noch für Parallelen zwischen Daniel 3 und Offenbarung 13? Todesstrafe, ja. Also es wird auch von einem Bild, in dem Fall einmal ist es ein buchstäbliches Bild, das andere ist ein symbolisches Bild, aber es ist bei Anbetung, es ist ein Gesetz, es gibt eine Todesstrafe, übrigens eine Todesstrafe, die sogar intensiviert wird. Ja, einmal gibt es die Todesstrafe mit Feuer, aber dann, als der König ganz wütend ist, wird daraus die Todesstrafe mit siebenfachem Feuer. Ja. Übrigens wusstet ihr, dass das Sonntagsgesetz irgendwann später auch in Stufen kommen wird, dass es intensiver wird, nach und nach. Ja, das ist dann Vertiefung noch. Aber das ist ein anderes Thema, kommen wir dann, wenn wir bei Mahlzeichen sind, vielleicht noch drauf. Was gibt es noch für Parallelen zwischen Daniel 3 und Offenbarung 13? Ihr kennt ja Daniel 3 wahrscheinlich rauf und runter. Ja, das stimmt, das sehen wir dann in Offenbarung 13 zwar nicht mehr, wir sehen es in Offenbarung 14, Vers 1, wo man dann das Lamm sieht auf dem Berg Zion mit den 144.000. Ja, das ist schon durchaus wahr, weil wir haben ja gelernt damals, dass Offenbarung 14, 1, 2, 3, 4, 5 eigentlich noch zu 13 gehört. Ja. Genau, was noch? Da gibt es Macht auf beiden Seiten, ja? Ja, es geht in beiden Fällen um Anbetung. Ja, es geht nicht einfach um irgendwas Religiöses, es geht um Anbetung, eines der Kernthemen im großen Kampf. Ja, ja, noch mehr Parallelen, sehr gut. Noch mehr Parallelen, die ihr sehen könnt zwischen Daniel 3 und Offenbarung 13. Er hat Grimm und Zorn, ja. Ja, das stimmt. Übrigens, das steht nicht in der Bibel, aber das ist so Klammer auf. Es gibt eine interessante Vermutung, warum er das gemacht hat. Der Nebukadnezar war ja nicht, normalerweise ja nicht der geborene Tyrann, wie jetzt, sagen wir mal, Nero oder Hitler. Ja, der hat auch viel Gutes gehabt, wenn er an Daniel 1 denkt und auch zum Teil Daniel 2. Der hat zwar seine Schlagseiten gehabt, der war auch also ungläubig, ja, eine lange Zeit, aber der war nicht der blutdürstige Tyrann, der nur Schlimmes gemacht hat. Wenn ihr die, es gibt diese berühmte diese Babylon-Chronik von Nebukadnezar, wo beschrieben wird, was er jedes Jahr getan hat, ja, in Kaltschrift. Da kann man dann nachlesen, auch weil er Jerusalem eingenommen hat und so weiter. Und jedes Jahr sieht man, wie er dann nach Hattiland gegangen ist. Hattiland war Syrien. Und jedes Jahr, dann in dem Jahr bin ich wieder dahin gegangen und habe einen Feldzug geführt und die Städte eingenommen, Tribut eingefordert. Und dann gab es ein Jahr, wo er sagt, dass er nicht gegangen ist, weil es eine Revolte in seinem eigenen Land gegeben hat. Eine Palastrevolte. Und was wir auch von den Geschichtsquellen wissen, dass Nebukadnezar mindestens einmal in seinem Leben so einen Aufstand im eigenen Land zu bekämpfen hatte. Und einige vermuten, dass er aufgrund dieses Aufstandes, den er dann mit militärischer Gewalt bekämpfen musste, dann immer noch vermutet hat, es gibt irgendwo Leute, die mir eigentlich nicht wirklich wohlgesonnen sind. Und er wollte sozusagen einen Treueeid von allen seinen Magistraten, Satrapen, Statthalter, Hofschatzmeister, Richter, Gerichtsbeamten, die ganzen wichtigen Leute, Staatsapparat. Er wollte alle sehen, wie sie vor seinem Standbild niederfallen. Jetzt, mit dem Hintergrund, wenn das stimmt, wie gesagt, steht nicht direkt in der Bibel, aber es ist sehr wahrscheinlich. Was würde wohl der König denken, wenn alle niederfallen und du bleibst stehen? Vielleicht bist du eigentlich ein Terrorist und Krimineller. Und das erklärt vielleicht auch zum Teil zumindest auch diese Wut, die er hatte. Wisst ihr, was Ellen White sagt, dass am Ende der Zeit Menschen, die treu sind, angesehen werden wie die schlimmsten Verbrecher, die schlimmsten Kriminellen. Hier ist ein Beispiel eventuell, wie das so vonstatten gehen könnte. Warum dann auch der Staat eingreift, weil der Staat der Meinung ist, er muss seine Bürger schützen, er muss sich selbst schützen vor irgendwelchen Terroristen oder auch vermeintlichen Terroristen. Noch welche Parallelen zu Daniel 3 und Offenbarung 13? Wie groß ist denn das eigentlich, das Standbild? Genau, 60 Ellen hoch und 60 Ellen breit. Ja, gibt es in der Offenbarung auch so eine ähnliche Zahl? 600, nee, nicht das Malzeichen, aber die Zahl des Namens. Ja, das ist ein bisschen was anderes, aber es ist ähnlich. Ja, 666, 6 war ja die Zahl Babylons auch. Also was ich damit sagen will, ist, Daniel 3 ist sozusagen der Prototyp von der Erfüllung von Offenbarung 13. Und es gibt, wenn man das erstmal festgestellt hat, kann man noch mehr Parallelen ziehen, die nicht in beiden Stellen explizit sind. Zum Beispiel, was war ein entscheidendes Kriterium in Daniel 3, damit die Leute alle niedergefallen sind? Musik! Ja, jetzt in Offenbarung 13 steht nicht explizit was von Musik, aber wir haben schon auch diese Idee, naja, dass da große Wunder geschehen und Zeichen. Und wenn ich mir den amerikanischen Protestantismus anschaue, da gibt es viele Zeichen und Wunder und das hat meistens auch was mit Musik zu tun. Charismatische Musik, Rockmusik und so weiter und so fort. Ja, das ist nicht der einzige Faktor, aber Musik wird hier in Daniel 3 als ein Faktor genannt, der mit der falschen Anbetung zu tun hat. Und ich erwarte, dass auch in der Endzeit Musik, falsche Musik, also Musik, die nicht von Gott kommt, eine Rolle spielt in der Form oder in der Vorbereitung der Menschen auf das Mahlzeichen. Denn wenn alle Kirchen dieselben Lieder singen, ob das charismatische Lieder sind oder Lieder von Taizé oder wie auch immer, und dann setzt sich irgendwas das Denken durch, naja, die singen dieselben Lieder wie wir, dann kann ihre Theologie ja auch nicht so viel anders sein. Da müssen wir mehr das Gemeinsame betonen, ja. Und dann wird sich so ein ökumenisches Anliegen viel mehr vermitteln lassen, weil Musik auf einer ganz tiefen Ebene die Menschen erreicht. Ja, wenn ihr Menschen beeinflussen wollt, dann nimmt man Musik. Ja, hat der Hitler so gemacht, das macht das Kino so, machen die Fußballstadien so. Musik beeinflusst Menschen. Und nur so nebenbei, Musik transportiert auch Theologie. Es wird immer behauptet, Musik sei neutral. So ein Quatsch. Ja. Also, wenn ihr glaubt, Musik sei neutral, dann habt ihr noch nie einen Kinofilm gesehen. Ja. In jedem Kinofilm wird die Musik genauso ausgewählt für die Emotionen, die transportiert werden sollen. Und selbst wenn man den Film nicht sieht, kriegt man trotzdem dieselbe Emotion, weil die Musik so grausig oder sprunghaft oder was auch immer ist. Ja. Stellt euch mal vor, die Wahrheit wäre, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit ist alles getan, ich muss nichts mehr tun, ich bin gerettet, einmal gerettet, immer gerettet und wenn ich einmal sage, Jesus, ich liebe dich, komme ich in den Himmel und das ist alles und wunderbar. Wie würdet ihr das besingen? Ich weiß, es ist nicht die Wahrheit, aber wenn das die Wahrheit wäre, welche Art von Musik würde, oder wie würdet ihr euch geben im Gottesdienst, wenn alles schon getan ist und wunderbar und ich muss nichts mehr tun, ich kann machen, ich kann die Sau rauslassen? Da wird man anfangen zu tanzen, oder? Kann man die Sau rauslassen, weil das ist alles schon fertig, ja? Aber wenn ich glaube, wie es das Heiligtum sagt, dass nach dem Kreuz die Heiligung kommt, dass auf das Gesetz zugeht, ja, dass ein Gericht stattfindet, dann hat das ja viel mehr was mit Ehrfurcht auch zu tun, ja, von auch Verstand, ja, Emotion, aber Verstand gemeinsam kombiniert. Wenn ich jetzt aber adventistische Theologie habe und evangelikale charismatische Musik, ja, also das heißt, die Theologie, die Predigten, die sagen, es gibt ein Ende der Gnadenzeit, es gibt ein Untersuchungsgericht, es gibt, nicht wahr, das, Heiligung, Gesetz, Sabbat. Aber die Musik sagt ständig, freut euch, tanzt, jubelt, Jesus ist gestorben, tanzt und jubelt, tanzt und jubelt, tanzt und jubelt, alles vorbei, Gnade, 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 Gnade. Dann werde ich irgendwann denken, ja, Moment mal, was ich singe, gefällt mir besser, als was ich höre. Und dann fängt man an, diese Lehren etwas für unwichtiger zu achten oder vielleicht sogar anzugreifen. Und ehe man sich versieht, hat man sie aus dem Fenster geworfen. Und deswegen ist das wichtig. Naja, kurzer Ausflug zum Thema Musik. Wir kommen zurück zur Anbetung des Bildes. Jetzt die Frage ist, und das möchte ich mit euch heute noch studieren, was hier beschrieben wird in Offenbarung 13, die Anbetung des Bildes ist ja letztendlich wieder so ein staatlich religiöses Gebilde. Ja? Das ist in dem Fall der abgefallene Protestantismus in Amerika. Und dieses Gebilde erlässt Gesetze, ist also zumindest von der Seite aus Staatsmacht. Ja? Das wären Staatsgesetze, das wären landesweite Gesetze der USA sein, die später in der ganzen Welt ausgebreitet werden. Und jetzt kommt die große Frage, an der ich euch mal ein bisschen testen möchte. Was sind die Prinzipien, die unser Verhalten dem Staat gegenüber regulieren? Mit anderen Worten, welche biblischen Prinzipien gibt es in unserem Verhältnis zu den Gesetzen des Staates? Weil hier sagt die Bibel deutlich, dass wir dieses Gesetz nicht halten sollen, oder? Wenn das Sonntagsgesetz kommt, dürfen wir das Sonntagsgesetz nicht befolgen. Ja, wir müssen dem Widerstand leisten. Können wir gleich noch sprechen, wie oder warum. Aber wir können ja nicht allen Gesetzen Widerstand leisten, oder? Oder müssen wir allen Gesetzen Widerstand leisten? Jetzt kennt ihr Bibelstellen, die, also Offenbarung 13 zeigt uns also Widerstand gegen Staatsgesetze. Ja? Kennt ihr auch ein Kapitel, das im Gegenzug uns auch ermuntert, Staatsgesetze zu befolgen? Ja, du hast was Gutes gesagt, Römer. Römer 13, kann man sich gut merken. Römer 13 und Offenbarung 13. Wenn man mich fragt, was meine politische Meinung ist, sage ich immer Römer 13 und Offenbarung 13. Das sind die beiden Prinzipien, die zusammengenommen super ausgewogen sind. Römer 13, schauen wir mal, was Römer 13 uns sagt. Ja, übrigens, Römer 13 ist gar nicht so populär manchmal, auch unter Adventisten. Steht trotzdem in der Bibel. Hat fast genauso viele Verse wie Offenbarung 13, was viel öfter gelesen wird. Römer 13, übrigens an die Römer geschrieben, die später ja die Gemeinde wurden, die das Papsttum wurden. Ja? Römer 13, Vers 1. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter. Also, was ist das erste Wort? Jedermann. Versteht ihr das Wort Jedermann? Ich meine übrigens auch Frauen, ich meine nicht nur die Männer. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Frage. Gilt das für alle Obrigkeiten? An wen hat Paulus den Brief geschrieben? An die Römer. Wer war zu der Zeit Kanzler von Rom? Es gab keine Kanzler, keine gewählten, demokratisch gewählten Strukturen. Nicht wahr? Da gab es einen Kaiser, einen Tyrann und sein Name war, wisst ihr das zu der Zeit? War nicht mehr Augustus, war nicht mehr Tiberius, war auch nicht, wer kam nach Caligula, war auch nicht mehr Claudius, es war Nero. Also und Nero, ihr Lieben, Nero war so ziemlich das größte Monster, was es gab. Und in dem Wissen, der Paulus war ja nicht dumm, schreibt er, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Jetzt, wichtig zu wissen ist, dass Gott zwar die Obrigkeiten einsetzt, aber die Obrigkeiten auch wieder absetzt. Gott gibt jeder Nation und jedem König seine Chance. Mit anderen Worten, Gott hat die Babylonier als Weltreich eingesetzt. Das ist, was Daniel 2 sehr deutlich sagt, oder? Der Gott des Himmels hat dir dieses Königreich gegeben, Daniel 4. Aber Babylon, obwohl Nebukadnezar sich bekehrt hat, dann die späteren Könige, haben sich gegen Gott gewandt und Gott hat das Königreich von ihnen genommen. Und Medo-Persien wurde von Gott eingesetzt. Ja, Kyros war von Gott, Gott nennt ihn seinen Knecht, seinen Gesalbten, Kyros. Aber dann wurde Medo-Persien abgesetzt. Warum? Weil sie nicht das getan haben, was Gott wollte. Und so hat Gott Griechenland und Rom und jede andere Macht, jede Regierung bekommt ihre Chance. Das heißt nicht, dass Gott es gut heißt, was die Regierungen tun. Das mit anderen Worten, Gott setzt den Nero ein, aber Gott hat dem Nero nicht die Aufgabe gegeben, so ein Tyrann zu sein. Gott hat ihm nur die Möglichkeit gegeben, ein guter König zu sein. Es gibt auch gute Könige, es gibt schlechte Könige. Und jeder König und jeder Kaiser und jeder Kanzler und jeder Diktator wird beurteilt nach dem, was er getan hat. Aber der Punkt ist, Gott setzt die Könige ein und Gott setzt die Könige ab. Ein Adventist kann sich eigentlich nicht an einer Revolution beteiligen. Vers 2. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen, denn sie ist was? Gottes Dienerin. Nebukadnezar war auch Gottes Diener, obwohl er nur zu Aschera gebetet hat und zu Baal und zu Tammuz. Ja? Gott hat ihn benutzt für die Bestrafung seines Volkes. Ja? Und dann steht auch hier, denn sie ist Gottes Dienerin zu deinem Guten oder Besten. Tust aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Und jetzt Achtung, gut festhalten, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So geht nun jedermann, was ihr schuldig seid, Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Also fassen wir mal zusammen, was sagt der Text alles? Was sollen wir alles tun? Wir sollen die Obrigkeit ehren, was sollen wir noch tun? Wir sollen nicht wieder sie kämpfen, genau, was noch? Unterordnen, was noch? Gesetze befolgen? Steuern zahlen? Ehren? Fürchten? Zoll geben, ja? Und das auch den Römern. Auch den Römern. Das heißt, ich kann, ja? Wie verstehen Sie das Zeichen der Regierung von kein war? Gott hat ja nun kein Zeichen gegeben, dass damit ihn niemand tötet. Und dass er sich rächen konnte 7-mal. Also er war damals schon der eigentliche Regent über die, die abgefahren sind. Ich verstehe nicht ganz. Wie meinst du, wie kommst du auf Regentschaft? Ja, weil er hat ja das Gericht, er konnte richten, er konnte 7-mal zurückzahlen. Nee, er hat die. Genau. Genau, das verstehe ich, aber ich verstehe nicht genau, wie du von da auf Regentschaft kommst. Weil er ja die Möglichkeit hatte, sich zu rächen, 7-fach. Mhm. Das kannst du nur, wenn du die Macht hast. Er hat ihm eigentlich die Macht gegeben. Okay, ja, aber schau, der Punkt, die Herrschaft, die Idee von Regentschaft geht eigentlich zurück auf den Garten Eden. Adam war der König. Und das heißt, Regentschaft oder Königschaft oder Herrschaft oder Obrigkeit ist eigentlich per se nichts Schlechtes und eigentlich was Gutes. Der Himmel funktioniert in... Ja, achso, ich dachte, du meinst wegen Kain, weil Kain abgefallen war. Ja, ich verstehe, okay, ich weiß, wie du meinst, ja. Aber ich glaube, also, da müssen wir nochmal sprechen, aber ich glaube nicht, dass Kain per se der Regent dort war, sondern dass Gott ihn eher damit geschützt hat vor, so wie der Bibeltext da, aber das können wir nochmal genau besprechen, das müssen wir im Detail anschauen. Nochmal zu Römer 13 zurück und der Frage zwischen Römer 13 und Offenbarung 13, weil das ist wirklich wichtig, weil das ist praktisches Wissen für uns dann, weil es kommt dann Situationen, wo wir nicht mehr genau wissen, wie sollen wir uns entscheiden. Wann muss ich dem Staat folgen und wann darf ich ihm nicht mehr folgen? Was ist, also ich muss den Staat fürchten, ich muss ihn ehren, ich muss mich ihm unterordnen, aber was wird in Offenbarung 13 verlangt? Ja, das stimmt schon. Was wird in Offenbarung 13 verlangt? Anbetung. Seht ihr? Römer 13 sagt, ihr dürft ihn fürchten, ihr dürft ihn euch unterordnen, ihr dürft das und das tun, aber ihr dürft ihn, den Staat, nicht anbeten. Das entscheidende Kriterium ist die Frage der Anbetung. Kennt ihr ein anderes Beispiel? Oh, ich gebe euch ein Beispiel. Hat Gott die Sonne geschaffen? Ist die Sonne gut für uns? Die Sonne hat sogar eine herrschende Funktion, oder? Die Sonne beherrscht den Tag. Die Sonne gibt uns die Zeiten an, die Zeichen, Tag und Nacht und die verschiedenen und so weiter. Ja? Die Sonne wird über, sie regiert über Böse und Gute. Ja? Aber was ist das Problem, was die Menschen mit der Sonne gemacht haben? Sie haben die angebetet, sie sind zu weit gegangen. Ja? Sie haben das, was Gott, sie haben die Sonne, die Gott eingesetzt hat, für einen bestimmten Zweck, haben sie angebetet. Anderes Beispiel. Kennt ihr noch ein Beispiel, wo jemand, der für einen guten Zweck eingesetzt worden ist, zu weit gegangen ist? Jerobeam, Gott hat ihn eingesetzt, um das Nordreich zu verwalten, aber er ist zu weit gegangen. Und Thema Anbetung, hat dann das goldene Kalb aufgestellt. Ganz genau, noch ein Beispiel, wo jemand von Gott eingesetzt worden ist, aber dann zu weit gegangen ist. Und Aaron, ja. Mose als, genau. Saul, ja, der von Gott eingesetzt worden ist und zu weit gegangen ist. Wer war der Erste, der von Gott eingesetzt worden ist? Der allererste, der von Gott überhaupt irgendwann mal eingesetzt worden ist in ein wichtiges Amt. Das war der Luzifer, oder? Von Gott eingesetzt an den Thron, neben den Thron Gottes. Mit Weisheit, Schönheit. Und was ist das Problem? Er ging zu weit. Er hat seine Weisheit verderbt und wollte angebetet werden. Ja? Er ist geehrt worden von den Engeln. Er ist gefürchtet worden von Engeln. Die Engel haben seinen Befehlen gehorcht. Aber er wollte angebetet werden. Und das ist der entscheidende, das ist der Knacktus, das ist der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Kapiteln. Und was wir auch immer im Blick haben müssen, wenn wir beurteilen, wie soll ich mich jetzt stellen zu dem Staat in dieser Situation? Ja? Ja, pass auf. Noch ein Beispiel ist, oder als der, nehmen wir den Luzifer nochmal als Beispiel, in seinem reinen Zustand und in seinem abgefallenen Zustand, was war der entscheidende Maßstab, mit dem man erkennen kann, wann Luzifer da war und wann er Satan war? Das Gesetz. Ja? Und deswegen habt ihr vorhin richtig schon gesagt, das Gesetz ist der einzige Maßstab, mit dem ich erkennen kann, ob ich ein Gesetz halten soll oder nicht. Und deswegen wird dann die Welt, Verzeihung, die meisten werden zugrunde gehen, weil sie vorher das Gesetz Gottes abgelehnt haben. Ihnen fehlt dann der Kompass zu entscheiden. Jetzt machen wir mal den Lackmustest. Den Lackmustest. Das ist so in der Chemie, wenn man jetzt prüfen will. Ja. Angenommen, es gibt ein bundesweites deutsches Gebot, das verbietet, ein Gesetz, das verbietet, am Sonntag irgendwelche Werkstagarbeit zu tun, ein Sonntagsgesetz. Was würdet ihr tun? Okay, mal eine Frage. Wer von euch würde bewusst arbeiten gehen? Wer würde bewusst arbeiten gehen? Wer würde das Gesetz als, na gut, als Unrecht bezeichnen? Das ist auf jeden Fall. Was würdet ihr tun, die sich nicht gemeldet haben? Ja? Ja, wir müssen da nicht in Sonntag arbeiten. Wir können zusammen Ja, komm.
Es geht ja nicht gegen Gottes Gesetz, am Sonntag nichts zu tun.
Also Moment mal, schalten wir Stopp. Sagt das Gesetz Gottes, dass ich, oder anders gefragt, ist das Gesetz ein gutes Gesetz, ja oder nein? Nein, Moment, also das Gebot, das Sonntagsgesetz. Das Sonntagsgesetz, was ich gerade formuliert habe. Ist das ein gutes Gesetz, ja oder nein?
Nein.
Sollte man dagegen protestieren? Ja. Protestieren. Der A.T. Jones, als das Gesetz noch nicht mal durch war, hat sich auf die Hasenfüße gestellt und ist zum Senat gegangen und hat sich da vorgestellt und hat 2 Stunden lang mit dem Senator Blair sich auseinandergesetzt. Der ist 120 Mal oder so unterbrochen worden von dem Senator Blair und hat ihm aus der Verfassung belegt, warum das angedachte Sonntagsgesetz verfassungswidrig ist. Der A.T. Jones, der kannte sich so brillant aus. Ich fürchte, niemand von uns könnte auf der Ebene überhaupt mit Verfassungsrechtlern sprechen und unsere von einem juristischen Standpunkt unseren Dings verteidigen. Ja, es lohnt sich, das mal zu studieren. Aber hier kommt der Punkt. Es gibt einen feinen Unterschied zwischen: ich versuche, alles in meiner Macht Stehende, solch ein falsches Gesetz zu widerlegen und zu verhindern, und bewusster Rebellion, die nicht direkt gegen Gottes Gebot verstößt. Ich gebe ein Beispiel. Ellen White sagt an der Stelle sehr deutlich, dass wir durchaus die Zeit nutzen können für Missionsarbeit. Ist auch Arbeit. Niemand von uns wird durch die 10 Gebote. Sagen die 10 Gebote, dass jeder von uns Werkstagsarbeit leisten muss? Die Leviten haben nie Werkstagsarbeit geleistet, sondern es spricht immer von deiner Arbeit. Du sollst alle deine Arbeit tun. Und wenn Gott dir sagt, in so einer Situation ist deine Arbeit Mission zu machen, brichst du nicht das Gebot, wenn du dann eben nicht bewusst deine Wäsche aufhängst oder deine zur Arbeit rennst oder dein Rasenmäher anschmeißt, um die Leute erst richtig auf dich zu bringen. Es gab damals, um 1888 gab es so ein paar Adventisten, die haben es drauf angelegt, die wollten unbedingt ins Gefängnis kommen. Ja. Die haben dann extra vor allen anderen die Wäsche aufgehängt und gesagt, hier sind wir Adventisten, wir halten nicht den Sonntag. Ja. Und dann sind sie ins Gefängnis gekommen und dann hat er gesagt, ja. Der Punkt ist der, wenn das Gesetz dann besagt, du musst am Sonntag in die Kirche gehen, in die katholische Kirche, oder wenn das Gesetz besagt, du musst am Sabbat arbeiten, das ist ein ganz anderer Punkt. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist beides wichtig, man muss standhaft sein, aber man wird die Standhaftigkeit nur dann haben, wenn man seine Standhaftigkeit nicht schon vorher verschleudert hat bei Dingen. Man muss seine Kämpfe richtig wählen. Manch einer hat sich in Nebensächlichkeiten als Märtyrer aufgespielt und war dann im eigentlichen Kampf nicht mehr zur Verfügung. Ja? Das heißt, der Punkt an dieser Sache ist, und das ist eine sehr delikate Sache, sehr feine Sache, wo man viel Weisheit auch braucht, zu entscheiden, ist das jetzt ein Gebot, das gegen Gottes Gebot geht? Ist es etwas, wo ich standhaft sein muss? Oder ist es etwas, wo ich, ohne gegen Gottes Gebote verstoßen muss, tatsächlich mitgehen kann, obwohl es nicht das beste Gebot ist? Schau, wenn der Staat sagt, die meisten Gesetze, die der Staat erlässt, sind nicht unbedingt völlig ideal, was biblische Maßstäbe angeht, oder? Das meiste, was der Staat ist, weit verbesserungsfähig. Aber ich kann nicht sagen, hey, es gibt eine bessere Variante, deswegen mache ich es nicht. Die Frage ist, zwingt mich der Staat, Gottes Gebote zu übertreten? Oder verbietet er mir, Gottes Gebote zu halten? Das sind die beiden Punkte in Daniel. In Daniel 3 werden die 3 Leute gezwungen, Gottes Gebot zu missachten. Und in Daniel 6 wird jemand daran gehindert, Gottes Gebot zu halten. Ja, und wahre Anbetung zu führen. Und diese beiden sind die großen Fragen. Werde ich daran gehindert, am Sabbat in den Gottesdienst zu gehen? Ich gehe trotzdem, also ich halte trotzdem den Sabbat. Ja? Oder werde ich gezwungen, am Sonntag Gottesdienst zu besuchen? Werde ich gezwungen, am Sonntag an der Messfeier teilzunehmen? Ja? Das sind Dinge, wo ich sagen muss, ich kann nicht und dafür gehe ich zur Not auf den Scheiterhaufen. Ja? Aber, und das sind diese beiden. Übrigens gibt es in der Daniel 3 eine Entscheidung, die Daniels Freunde nur ungern getroffen haben, aber trotzdem gemacht haben, weil der König sie befohlen hat? Ich meine, der König hat ja gesagt, ihr sollt niederfallen. Sie haben gesagt, machen wir nicht. Gab es einen anderen Befehl vom König, den sie sofort befolgt haben? Raus zum Ofen. Ich meine, wenn ihr die Wahl hättet zwischen Jesus und Nebukadnezar, es wäre doch wohl, wir könnten Bibelverse zitieren noch und noch, es wäre besser mit Jesus als mit Nebukadnezar sein, oder? Aber Jesus hat sie nicht dafür bestraft, dass sie dem Nebukadnezar gefolgt sind, weil das nicht direkt gegen Gottes Gebot war. Denn sie konnten, auch indem sie aus dem Ofen gehen, immer noch mit Jesus sein. Ja, in Gedanken. Und das ist dieser feine Unterschied. Denn was wir, schaut, der Punkt ist der, wir kommen in eine Zeit, wo Adventisten zu den größten Verbrechern zählen werden, die es überhaupt gibt. Und was wir unter keinen Umständen brauchen, sind wohlmeinende Adventisten, die dann sozusagen noch Anlass dazu geben, versteht ihr, was ich meine? Die Anlass dazu geben, die durch ihr Verhalten vielleicht sogar noch das bestätigen, was andere Leute denken. Ja? Das wäre die größte Katastrophe. Und ich befürchte, dass das passieren wird, dass es Leute gibt. Übrigens, wisst ihr, was die allerersten abgefallenen Kirchenväter getan haben? Ihr wisst ja, die Urchristenheit war relativ sauber, aber dann gab es die ersten Kirchenväter, die angefangen haben, mit den Lehren zu spielen. Ja? Und die ersten Kirchenväter, das waren nicht unbedingt Liberale. Irenäus zum Beispiel von Antiochia oder so. Das waren Leute, die waren unausgewogen fanatisch. Der eine, der, was ist Irenäus? Irenäus oder Ignatius oder irgend so einer von Antiochia jedenfalls. Der ist Anfang des 2. Jahrhunderts nach Rom gekommen und er hat darauf bestanden, als Märtyrer zu sterben. Er schreibt sogar einen Brief an die Römer und sagt, bitte setzt euch nicht für mich ein, ich möchte unbedingt sterben. Als Märtyrer. Deswegen ist einer der ersten, der den Sonntag gepriesen hat. Das heißt, der Abfall kam nicht nur durch Konstantin, irgendwann viel später, das fing schon an mit Leuten, die unausgewogen geworden sind, ja, und dann dadurch auch den Blick verloren haben für klare biblische Lehre. Das heißt, Offenbarung 13 fordert uns auf, im richtigen Moment alles, was wir haben, für Gott einzusetzen. Aber Römer 13 ermahnt uns auch, uns nicht in Nebenkriegsschauplätzen zu verlieren, die nicht wirklich das Thema im großen Konflikt sind, wo wir vielleicht meinen, ein großes Werk zu tun. Aber Gott sagt, erinnert euch an die Predigt von 5. Mose, kämpft nicht gegen die Amalekiter, kämpft nicht gegen die Ammoniter und nicht gegen die Moabiter und nicht auch die Edomiter, aber wenn du zu den Amoritern kommst, dann bist du noch frisch. Ja, lass die, es sind auch Heiden, ja, es sind auch Heiden, aber ich habe ihnen das gegeben, ja, das ist jetzt nicht das Ding. Warte auf den Kampf, wenn er kommt. Und da hat Ellen White zu dem Thema sehr, 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 sehr viel geschrieben. Wenn ihr das mal alles studiert, was sie dazu schreibt, zu der Treue in der Zeit der Endzeit, aber auch zu der Weisheit. Ja, die Welt soll ja sehen, dass wir eigentlich ein wirklich liebevolles, weises und vernünftiges Volk sind. Ja. Deswegen sagt die Bibel in 5. Mose 28, die Völker werden sehen, was für ein weises und vernünftiges Volk das ist. Ja. Und wenn das nur eine Horde von Leuten sind, die sagen, egal was ihr sagt, wir machen genau das Gegenteil, um euch zu beweisen, ihr seid falsch, dann werden sie das nicht sagen. Ja. Das heißt, das ist etwas, was wir lernen müssen in Offenbarung 13, damit wir wirklich dahin durchkommen, Treue und Weisheit gut zu kombinieren. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, das machen wir jetzt nicht auf. Ja. 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 Jesus ist unser Beispiel, nicht wahr? Und Jesus hat auch Steuern gezahlt, nicht wahr? Kennt ihr die Geschichte mit der Tempelsteuer? Obwohl er nicht einmal das hätte zahlen müssen. Sogar freiwillig gezahlt. Ne? Nur um den keinen falschen Anschein zu geben. Er hat nicht gesagt, Ellen White schreibt darüber, dass die Lehrer, die Rabbis, von dieser Tempelsteuer befreit waren. Und er als der Sohn Gottes, dem der Tempel gehörte, hätte nun jeden Grund gehabt, juristisch zu beweisen, dass er das nicht zahlen muss. Er hat es trotzdem bezahlt. Und das ist etwas, was wir auch lernen dürfen. Kann man lernen. Also ihr Lieben, ich hoffe, das ist etwas, wo wir in Gedanken weiterhin. Lest mal, wenn ihr eine Gelegenheit habt, es gibt so, glaube ich, auch vom Deutschen das gibt, so Transkripte von dieser Rede von E.T. Jones 1888 vor dem Senator Blair. Das ist alles, auf Englisch gibt es auf jeden Fall, auch aus Video oder nachgespielt und so. Das ist wirklich spannend. Da muss man staunen, wie sehr sich unsere Pioniere auch mit Politik und mit Verfassungsrecht ausgekannt haben. Ich befürchte, da haben wir noch viel nachzuholen. Natürlich, vielleicht muss das nicht jeder können, aber wir brauchen Leute, die dann wirklich auch, der hat 2 Stunden ohne Notizen, zack, 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 zitiert, Verfassungsrechtler, Verfassung, nicht wahr, das und so weiter, und hat den Senator Blair richtig rund gemacht. Leider ist er trotzdem abgefallen, nicht wahr? Anderes Thema. Also ihr Lieben, nächste Woche geht es dann um das Mahlzeichen, dann geht es ums Eingemachte. Bis dann, wünsche ich euch Gottes Segen, aber vorher beten wir noch, dass Gott uns die Weisheit schenkt, oder? Lieber Vater im Himmel, hab du herzlichen Dank, dass wir über dein Wort nachdenken durften, dass wir darüber uns Gedanken machen konnten, wie wir echte Treue und auch himmlische Weisheit verbinden können. Und es gibt noch so viel zu lernen. Jeder von uns weiß, wie sehr wir im Alltag oft davon abweichen, wie sehr wir entweder untreu sind oder vielleicht über die Stränge schlagen und Kämpfe kämpfen, die wir gar nicht kämpfen müssen. Wir möchten dich bitten, dass du uns diese himmlische Ausgewogenheit schenkst, diesen symmetrischen Charakter, der zur Wahrheit treu ist wie die Nadel zum Pol. Und gleichzeitig diese Liebe, die vor allem Extremismus und Fanatismus sich ganz weit distanziert. Und wir danken dir, dass wir in Römer 13, Offenbarung 13 so klare, deutliche Aussagen haben, die beides beachten und die, wenn wir sie zusammennehmen, so eine wunderbare Ausgewogenheit haben, dass wir einen klaren Maßstab haben, nach dem wir beurteilen können, wie wir uns verhalten dürfen in jeder Situation. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das im Alltag jetzt üben und lernen und dass wir mit Offenbarung 13 im Blick so leben, dass du bald wiederkommen kannst. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. Amen. Also, Gottes Segen euch, kommt gut nach Hause und wir sehen uns nächste Woche dann zur nächsten Folge. Amen.